Wir leben gerade in einer Zeit, in der das Wort Krise täglich gehört wird. Meistens hören wir es in den zusammengesetzten Wörtern Corona-Krise, Ukraine-Krise, Energie-Krise, politische Krise, Wirtschaftskrise, Ehe-Krise oder ganz allgemein als Krisenzeiten. Das Wort Krise leitet sich ursprünglich von einem griechischen Substantiv ab, das auch Trennung, Beurteilung, Unterscheidung, Entscheidung bedeuten kann. Mit Krise wird also eine problematische Situation bezeichnet, in der man vor einem Wendepunkt steht, wo man richtig unterscheiden und entscheiden muss. Keiner von uns hier wird sagen können, dass er noch nie eine Krise durchlebt hat. Es gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, wo wir mit unserem Latein am Ende sind. Wo wir Enttäuschungen erleben, wo wir verpasste Chancen wegstecken müssen oder wo wir Niederlagen erfahren, die unter Umständen sogar eine Folge unseres eigenen Versagens sind. Die Krise kann viele Namen haben. Mal heißt sie ärztliche Diagnose, mal heißt sie Kündigung, mal Versagen, mal Trennung, mal Tod. Wie immer sie heißen mag, die Frage ist immer, wie werden wir mit diesen bitteren Erfahrungen, wenn das Leben mal ganz anders verläuft, als wir uns das eigentlich gedacht haben, mit den Krisen des Lebens fertig? Wenn wir an Gott glauben, dann trifft uns die Krise am Ende doppelt, weil wir uns dann unweigerlich auch mit den Fragen auseinandersetzen müssen, warum hat Gott das nicht verhindert? Warum musste es so weit kommen? Wo ist er jetzt, wo ich mit meiner Kraft am Ende bin? Und wenn die Krise sogar bedingt ist durch mein Versagen, ist der Schmerz umso tiefer in der Seele. In der biblischen Geschichte treffen wir immer wieder auf eine Wahrheit, nämlich, dass Gott durch unser Versagen uns in der Krise auch verändert. Dass sogar unser Versagen eine Chance zur Veränderung bietet. Und das ist das Thema dieser Predigt heute, durch Versagen zur Veränderung. Und wir wollen uns in dieser Botschaft über einen der größten Leiter der Geschichte Israels Gedanken machen, ein Mann, der durch eine unüberlegte, eine unbeherrschte Handlung seine gesamte zukünftige Karriere riskierte und einen hohen Preis bezahlen musste, der aber auch dann durch sein Versagen verändert wurde. Und dieser Mann, der heißt Moses. Die meisten von uns kennen seine Biografie. Erst unlängst lief im Fernseher der neue Film Exodus, der zwar sehr gut gemacht ist, leider aber stark vom biblischen Text abweicht. Insofern gefällt mir der Klassiker, die 10 Gebote mit Charlton Heston, immer noch besser. Wir erinnern uns, Mose, der als Prinz am Hofe des Pharaos aufwuchs und dort auch ausgebildet wurde, ist 40 Jahre alt, als er in seinem Zorn einen Ägypter, der einen Hebräer verprügelte, umbrachte und die Leiche im Sand verscharrte. Es war gut gemeint, aber schlecht gemacht. Er wollte sich für den Schwächeren, den Unterdrückten einsetzen, aber es war wirklich falsch gemacht. Sein Motiv war vielleicht richtig, aber seine Methode auf jeden Fall falsch. Weil Mose in dem Augenblick sich nicht von Gott leiten ließ. Er konnte nicht warten auf Gottes Timing und das hatte schlimme Konsequenzen. Und als die Meldung den Pharao reichte, dass er einen Ägypter umgebracht habe und dass er ein Freund der Hebräer nun ist und möglicherweise eine Verschwörung plant, da trachtet dieser ihm nach dem Leben. Ja, im Grunde selbst sein eigenes Volk, die Israeliten, hatten kein Verständnis für das, was Mose eigentlich wollte, und sie lehnten ihn ab. Sie fallen ihm in den Rücken. Und da musste Mose einen hohen Preis zahlen für sein eigenwilliges, aggressives Handeln, für sein Versagen. Und was macht Moses danach? Er floh nach Midian und setzt sich ab in der Wüste. Übrigens ist Flucht nicht die typische Reaktion, wenn wir versagt haben, wenn wir etwas verbockt haben, dann wollen wir am liebsten die Flucht ergreifen. So habe ich mich letzte Woche gefühlt, wo ich mich wegen einer Sache mal wieder sehr aufgeregt habe und in meiner Reaktion versagte. Ihr habt keinen perfekten Pastor, aber das wisst ihr mittlerweile. Wenn man versagt hat in seiner Reaktion, da will man am liebsten sich nur noch verstecken, man will fliehen. Von dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan, da stammt das Zitat: You can run, but you can't hide. Du kannst rennen, aber du kannst dich nicht verstecken. Und das gilt auch vor allem in Bezug auf Gott. Vor Gott können wir zwar wegrennen, aber er wird uns früher oder später einholen. Wir können uns vor ihm nicht verstecken. So steht es zum Beispiel in Hiob 34. Denn Gottes Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet und er sieht jeden Schritt, den einer macht. Es gibt keine Finsternis und keinen Todesschatten, wo die Übeltäter nicht sich verbergen könnten. Wir können vor der Gegenwart Gottes nicht fliehen. Er sieht alles und kennt jeden Schritt, den wir gehen. Es ist wirklich so, wie wir vorhin in diesem Lied gesungen haben, wo ich auch stehe, du warst schon da. Und wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Aber das Tröstliche an dieser Situation ist, wie es dann eben in diesem Refrain auch heißt und wir das auch mit voller Stimme gesungen haben: Herr, du richtest mich wieder auf, du hebst mich zu dir hinauf. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Selbst wenn wir einen riesen Blödsinn gemacht haben und auf der Flucht sind, weiß er genau, in welche Richtung wir laufen, und er empfängt uns genau dort. wenn wir ankommen. Und nicht nur das, er verhilft uns auch zu einem Neuanfang. Gerade auch durch unser Versagen will er uns verändern. Lass uns jetzt aus 2. Mose Kapitel 2, aus Exodus 2, die Verse 11 bis 25 lesen oder 15 bis 25 und sehen, wie Gott mit Moses, einem Versager, einem Mörder, handelt. Und wir werden sehen in diesen Versen, wie Versagen zum Sprungbrett hin zur Veränderung werden kann. Vers 15. Und es kam vor den Pharao und er trachtete danach, Mose umzubringen. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf. Und er setzte sich an einen Brunnen. Meine Lieben, ich glaube, dieser schlichte Brunnen, der hat eine entscheidende Rolle im Leben dieses Mose gespielt. Immer wieder tauchen im Leben der Männer und Frauen von Israel Brunnen auf und sie haben eine wichtige Bedeutung. Denn ein Brunnen in der Wüste ist gleichbedeutend mit Hoffnung, mit Leben. Es ist ein Hinweis auf die Gegenwart und auch Fürsorge Gottes. Ist das nicht erstaunlich, wie Gott wirkt? Mose hatte alles, was man sich nur wünschen kann. Doch im Alter von 40 Jahren krachte seine heile Welt komplett zusammen. Er war am Ende, aber genau dort wartet Gott auf ihn. Und die Geschichte geht weiter. Und Gott ist immer noch die Hauptperson im Hintergrund. Vers 16, aber der Priester in Midian hatte 7 Töchter. Sie kamen, um Wasser zu schöpfen und füllten die Tränkrinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und jagten sie fort. Aber Mose erhob sich und kam ihnen zu Hilfe und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er, warum seid ihr heute so bald wiedergekommen? Sie sprachen, nun ein ägyptischer Mann hat uns aus der Hand der Hirten gerettet und er schöpfte uns auch Wasser genug und tränkte die Schafe. Und er sprach zu seinen Töchtern, und wo ist er jetzt? Warum habt ihr den Mann doch dort gelassen? Ruft ihn her, dass er mit uns Brot isst. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und er gab Mose seine Tochter Zipporah zur Frau. Und sie gebar einen Sohn, dem gab er den Namen Gerson, denn er sprach, ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Aber viele Tage danach starb der König von Ägypten, und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels. Und Gott nahm sich ihrer an. Moses landet also in Midian, einer Wüstenlandschaft. Midian, das habe ich da eingekreist, liegt östlich vom Golf von Aqaba im heutigen Gebiet von Saudi-Arabien. Ist euch das schon mal aufgefallen beim Bibellesen, dass Gott fast alle seine Diener in die Wüste führt? Die Lektionen, die Mose in den 40 Jahren der Einsamkeit in der Wüste beim Schafe hüten, über die Schafe lernte, die konnte er nicht an der Uni in Ägypten lernen. Wüstenerfahrungen. Sie sind für jeden, den Gott formen und verändern will, unabdingbar. Im Propheten Hosea, da gibt es eine wunderschöne Stelle, Hosea 2, Vers 16, da vergleicht sich Gott mit einem betrogenen Ehemann und er sagt über seine Frau, die Ehebrecherin Israel: Ich will sie locken und ich will sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Die Wüste, sie ist der Ort der Zuwendung Gottes bis heute, auch für uns. Wenn jede Wüste uns auch in eine existenzielle Krise stürzt, ist sie die Erfahrung, in der Gott zu unserem Herzen redet und durch die er uns formen will und verändern will, damit wir mehr und mehr lernen, in seinen Absichten zu leben. Es ist hier wunderbar zu sehen, wie Mose in der Wüste sich nicht zurückzieht, irgendwie dem Selbstmitleid verfällt und irgendwo als Emerit abgesondert alleine lebt, sondern wie er in die Gemeinschaft dieser Halbnomaden in Midian hineinfindet, wie er bereit ist, sich etwas sagen zu lassen und aus Fehlern zu lernen. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiges Kennzeichen eines zukünftigen Leiters, lernfähig zu sein und auch zu bleiben. Leiter sind Lerner. Mose musste für die Aufgabe, die Gott für ihn vorgesehen hatte, 40 Jahre Wüstenschule durchlaufen. Er musste lernen, dass auch Fehler eine wichtige oder ein wichtiges Lerninstrument in der Hand Gottes sein können. Nun, was lernte Mose durch sein Versagen? Welche Veränderungen bewirkte Gott in ihm nach seinem Versagen? Ich denke, der Text, der weist hier auf drei Veränderungen hin. Erstens lernte Mose, was dienende Demut bedeutet. Wir haben gelesen, wie diese Tochter des Priesters Reguel von Midian zum Brunnen kam, und das waren mehrere, sie kommen, um Wasser zu schöpfen. Wasser schöpfen. Das war damals eine typische Frauenarbeit und so war der Konflikt mit den anderen Hirten für sie eigentlich nichts Neues. In einem Land, in dem Wasser Mangelware war, kam es immer wieder zum Gerangel an diesen Oasen. Die Stärkeren tränkten zuerst ihre Schafe. So war das damals. Und Mose sah, was sich da abspielte. Nun hätte er auch sagen können: Ich habe mich schon mal in einen Streit eingemischt und habe meine schlechten Erfahrungen gemacht. Nun schau mal, wo ich gelandet bin. Mögen die sich zanken, wie lange sie wollen. I'm out of it. Mich geht das hier nichts an. Aber so dachte Mose nicht. Er erhob sich, er kam diesen Frauen, diesen Mädchen zu Hilfe, er setzt sich für die Schwächeren ein, er verteidigt diese Frauen, er tränkt die Kamele und er tut das, ohne dass nachher wieder Leichen zu vergraben sind. Der Prinz von Ägypten schlägt diesmal nicht zu, sondern er bewältigt einen Konflikt ohne Aggressionen und Gewalttaten. Und wir sehen ihn hier, wie er Wasser schleppt und die Schafe tränkt. Mose, der als Prinz am Hofe des Pharaos gewohnt war, bedient zu werden, er lernt zu dienen. Und ich glaube, ich lese da nicht zu viel in diesen Vers 17b hinein, wo es heißt, aber Mose erhob sich und kam ihnen zu Hilfe und tränkte ihre Schafe, wenn ich sage, dass Mose hier anfängt, Demut zu lernen. Denn Demut zeigt sich im Dienen. Von Bernard von Clairvaux stammt der Spruch, wenn du das Werk eines Propheten tun sollst, lerne zuerst, dass du kein Zepter dazu brauchst, sondern eine Hacke. Damit wollte er sagen, Demut sieht die Bedürfnisse des anderen und ist bereit zum Dienen. Demut, meine Lieben, biblisch verstanden, ist nicht irgendein Gefühl, sondern eine Haltung, die sich im praktischen Tun, im Dienst aneinander auswirkt. Demut heißt ja eigentlich wörtlich hinunterdenken. Es bedeutet, dass man dem, der unten ist, dem Geringen, dem Schwachen, selbstlos und hilfreich begegnet. Es bedeutet, dass man sich selbst gibt. Und wir haben vorher das Mahl des Herrn gefeiert und uns daran erfreut, dass Jesus bereit war, sich für uns hinzugeben. Dass er bereit war, den Weg nach unten, den Weg der Entäußerung, den Weg des Dienens, den Weg des Kreuzes zu wählen. Dieser Weg der Abwärtsorientierung, der unterscheidet sich radikal von dem Weg dieser Welt, wo Aufstieg und Wettbewerb und Wachstum und Selbstverwirklichung und Erfolg und Ansehen und Macht eine große Rolle spielen. In der Wirtschaft und auch in der Politik ist Demut nicht unbedingt eine Eigenschaft, die begehrt oder praktiziert wird. Mich begeistert es immer wieder zu sehen, wie die Geschichte unserer Erlösung sich unumstößlich gegen diese Philosophie der Aufwärtsorientierung des Menschen richtet. Das ist das große Paradoxon, das uns die Bibel offenbart. Wirkliches Leben, echte Freiheit, wahre Freude finden wir nur auf dem Weg nach unten, auf dem Weg der Demut. Das personifizierte Wort Gottes, Jesus Christus, er stieg herab zu uns, er lebte unter uns als ein Diener, bereit seinen Jüngern die Füße zu waschen, bereit zu sterben. Und so glaube ich, führt der Heilige Geist jeden Nachfolger Jesu den Weg nach unten, nicht weil es ihm Freude macht, uns leiden zu sehen oder uns Schmerzen und Erniedrigungen zuzufügen, sondern damit wir erkennen, wie Gott mitten in unseren Kämpfen gegenwärtig ist und wie er uns in der Wüste, in der Krise, auch durch unser Versagen hindurch verändert. Mose wurde von seiner angesehenen Stellung im Palast des Pharaos in den Staub der Wüste von Midian versetzt. Er lernte Demut, anderen zu dienen. Richard Foster, der schreibt in seinem Buch Nachfolge feiern, von allen geistlichen Übungen ist das Dienen der Weg, auf dem die Demut am ehesten wächst. Wenn wir ganz bewusst unser Handeln auf den Vorteil anderer ausrichten und dies möglichst im Verborgenen tun, da geht eine tiefgreifende Veränderung in uns vor sich. Natürlich weigert sich unsere alte sündige Natur, den Weg nach unten zu gehen. Sie will lieber bedient werden, als zu dienen. Wie schnell sind wir geneigt, Entschuldigungen zu finden, wenn es darum geht, irgendeine Aufgabe zu erledigen. Zum Dienen im Verborgenen, ohne menschliche Anerkennung und Dank. Das liegt uns überhaupt nicht. Da schreit unser alter Mensch auf. Wenn schon dienen, dann bitte mit dem Lohn der Anerkennung. Man möchte wissen, dass andere die Leistung sehen und schätzen und bewundern. Aber das ist selbstgerechtes Dienen, das sich sehr wohl unterscheidet von dienender Demut. Dienende Demut ist auch im Verborgenen zufrieden, wenn wir uns den Bedürftigen und den Schwachen hinwenden, ohne nach Anerkennung zu streben, dann steht in uns die Gnade der dienenden Demut. Es ist gut, liebe Geschwister, wenn wir uns hier immer wieder fragen, ist diese Demut bei mir am Wachsen? Wenn ja, wo diene ich? Wo dienst du anderen? Und mit welcher Einstellung und Haltung tust du das? Am Freitag wurde der Vater von Joe zu Grabe getragen. Und es hat mich ermutigt, bei dieser Trauerfeier einfach zu hören, wie dieser Mann, der Bäcker von der Bruderhausdiakonie, nicht nur einen Job da erfüllt hat, sondern diesen Dienst mit dieser diakonischen Haltung getan hat. Treu, loyal, hingebungsvoll, viele Jahre. Und es war einfach schön zu sehen, wie so viele Leute gekommen waren, um einfach von ihm Abschied zu nehmen an diesem Tag. Oder ich erinnere mich an die Mutter von Sabine. Ich glaube, ich habe es von ihr gehört mal, dass sie gesagt hat, 10 Jahre habe ich Windeln gewaschen von meinen Kindern. Sie lebte damals in Rumänien und da gab es keine Pampers, sondern man musste die Windeln waschen. 10 Jahre lang habe ich das getan. Und dann habe ich 10 Jahre Windeln gewaschen, weil ich meine Mutter gepflegt habe. Eine unscheinbare Frau, die nicht groß aufgefallen ist, die aber einen Liebesdienst getan hat. So kleine Dinge. Dienende Demut. Das sind Vorbilder für uns. Gott bringt uns manchmal in Krisen. Er führt uns in die Niederungen der Wüste. Er lässt zu, dass wir auch jämmerlich versagen, damit wir demütig werden, damit wir lernen, mit seinen Augen zu sehen und uns nicht wieder in diesen Bann der Aufstiegsorientierung dieser Welt nehmen zu lassen. Psalm 119, 67, da heißt es, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Noch eine zweite Veränderung nach seinem Versagen können wir aus diesen Versen hier entnehmen. Und das ist willige Unterordnung. Der Vater von den Mädchen, denen Mose hier geholfen hat, die wollten den Mann kennenlernen. Der wollte den Mann kennenlernen, der als Bodyguard hier seine Töchter verteidigt hatte. Und so führt die Gastfreundschaft von Reguel zu einer näheren Beziehung. Und ich finde es einfach beeindruckend. Mose, der willigt ein, sich in diesen midianitischen Hirtenclan unterzuordnen. Das erkennen wir aus Vers 21, weil da haben wir gelesen, und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Das ist einfach erstaunlich, wie er, der ein ganz anderes Leben geführt hatte in der Metropole der damaligen Welt, nun bereit ist, bei einem einfachen Beduinen eine primitive Existenz zu führen. Vielen Dank, Frank. Einfach dort sein Zelt aufzuschlagen und Schafe zu hüten. Ich denke, sein Stolz hätte ihn sehr wohl daran hindern können, sich da in den Umständen auf dem Niveau niederzulassen. Aber der Prozess der Veränderung von innen nach außen, der hat in seinem Leben begonnen und in seinem Herzen konnte sich Mose diesen Menschen unterordnen. Ebenfalls Richard Foster schreibt sehr treffend, die biblische Lehre der Unterordnung zielt vor allem auf den Geist, in dem wir anderen Menschen begegnen. Unterordnung befreit uns von der schrecklichen Bürde, immer unsere eigenen Wege gehen zu müssen. Die willige Unterordnung des Moses zeigt sich ganz klar in seiner Haltung diesen einfachen Menschen gegenüber. Er beugt sich unter die Autorität des Priesters Reguels. Und er ist bereit, sich in den wüsten Alltag dieses einfachen Nomadenvolkes einzuordnen. Und später heiratet er Zipora, die Tochter Reguels, die sicherlich nicht ein solches exotisches Aussehen nach dem Muster der Kleopatra hatte, sondern, ja, sie sah aus wie ein einfaches Nomadenmädchen. Aber ich kann mir vorstellen, die hatte auch seine Reize und war vielleicht auch eine sehr hübsche Frau, aber anders geschminkt, anders auftretend als eine Kleopatra. Und dann heiraten die und er gab hier seinem Erstgeborenen den Namen Gersom, was so viel bedeutet, Gersom, einsamer Fremder. Einsamer Fremder, das war eine Erinnerung, dass er nur ein Fremder in diesem Land war. Aber liebe Geschwister, diese Heirat mit Zipora und die Gründung einer Familie, die zeigt uns doch, dass Mose seinen Traum von dem mächtigen Befreier aufgegeben hatte. Ja, dass er den Weg der Aufstiegsorientierung, ich habe diesen Ausdruck von Henry Nouwen geborgt, der gebraucht ihn in seinem Buch Christi Weg nach unten, dieser Weg der Aufstiegsorientierung, wo Erfolg und Ansehen und Macht so viel zählen, den hat er verlassen. Und dass er inzwischen willig war, sich unterzuordnen und abseits vom Rampenlicht ein einfaches Leben in der kargen Wüste zu führen. Und ich bin mir sicher, Mose hat damals nie daran gedacht, dass gerade dieses Leben in der Wüste, kein einfaches Leben, immer auf der Suche nach Wasser, Orientierung im Wüstengelände, der Umgang mit der Herde, dass alle diese Dinge eigentlich für ihn Vorbereitung waren für die Zukunft. Aber Gott wusste es, denn er hatte einen Plan. Merken wir also aus dieser Geschichte, wie Unterordnung eigentlich eine Haltung ist, die sehr befreiend auch sein kann. Moses Unterordnung macht ihn frei. Die hat ihn frei gemacht, in seinen neuen Lebensumständen einfach zu leben, das anzunehmen und die auch aus Gottes Hand anzunehmen. Wie ist das bei uns, liebe Geschwister? Können wir uns unterordnen in eine veränderte, in eine neue Situation? Vielleicht in einer Situation, wo es weniger Wohlstand gibt? Unterordnen in einer Situation, die so gefüllt ist mit Krisen, mit Veränderungen? Sind wir bereit, unsere hartnäckige Selbstbestimmung aufzugeben und die Kontrolle ganz Gott zu überlassen? Das ist eine ganz schwere Übung. Die lernen wir nicht über Nacht. Keiner von uns lernt das über Nacht. Ich bin schon 43 Jahre auf diesem Weg der Nachfolge und ich bin immer noch am Lernen. Aber ich denke, der Heilige Geist, der führt uns immer wieder in Lebenssituationen hinein, wo wir das lernen müssen, unsere eigenen Wege und Ambitionen, unsere eigenen Träume aufzugeben, damit wir frei werden, uns ganz von ihm führen zu lassen und damit wir erkennen, wie unvergleichlich kostbar Gottes Wille für uns ist. Noch eine letzte Veränderung, die Mose durch sein Versagen gelernt hatte, möchte ich hier erwähnen, und das ist das geduldige Warten. In den Versen 23 bis 25 haben wir gelesen, dass Gott sein Volk und ihr Leid nicht vergessen hatte. Moses Namen kommt in diesen Versen nicht vor, aber im Grunde fassen sie 40 Jahre seines Lebens zusammen. Dass sie von Mose so aufgezeichnet wurden, zeigt uns, dass er sehr wohl über die Situation seines Volkes in Ägypten informiert war, auch wenn es damals kein Internet und kein Handy und kein WhatsApp und kein CNN gab, konnte man Nachrichten erhalten. Die Karawanen, die auf diesen Handelsrouten da unterwegs waren, die haben immer wieder auch Informationen mitgebracht oder sie führten sie mit dabei. Ja. Und Mose hatte bestimmt irgendwann mal gehört, dass der Pharao, der ihm nach dem Leben trachtete, gestorben war und dass sein Volk immer noch sehr unter der Herrschaft der Ägypter leiden musste. Der Weg zur Rückkehr stand also offen. Aber was tat Mose? Erstmal nichts. Er wartete. Er ließ sich nicht zu einem unüberlegten Befreiungsversuch verleiten. Und ich denke, Mose hatte seine Lektion gelernt. Er wollte nicht mehr eigenwillig handeln. Und vielleicht hat er auch gedacht, dass sein Versagen ihn disqualifiziert hatte. Wir wissen das nicht, was er gedacht hat. Aber wie seine Geschichte weitergeht, das zeigt uns, dass sein Versagen ihn eben nicht disqualifiziert hatte, sondern dass Gott es benutzte, um ihn zu einem Mann zu machen, den er gebrauchen konnte. Und mich begeistert das zu sehen, wie Mose einfach in diesen 40 Jahren einiges gelernt hatte, unter anderem auch geduldig zu warten, dass Gott zu seiner Zeit handelt. Und auch bei ihm sehen wir, dass auch ein Mose nie auslernte. Wer seine Geschichte kennt, da gab es nochmal so einen Moment dann später unterwegs in der Wüste, wo ihm nochmal die Sicherungen durchgebrannt sind. Ja? Also erstaunlich, wir lernen bis zum Schluss, bis zu unserem letzten Atemzug nicht aus. Hier denke ich, können wir das so sehen, dass er nicht eigenwillig jetzt sofort zurück nach Ägypten, sondern er wartet auf die richtige Zeit, auf die richtige auf den richtigen Berufungsmoment. Er wartet einfach. Er tut nicht etwas aus sich heraus. Und Gott handelt dann auch. Ich lese uns noch einen Abschnitt über geduldiges Warten von Henry Nouwen vor, der diesen Gedanken sehr gut ergänzt. Er schreibt in seinem Buch Nach Hause finden Folgendes: Wer wartet, ist geduldig. Das Wort Geduld beinhaltet die Bereitschaft, dort zu bleiben, wo wir sind und die Situation ganz zu durchleben, in dem Glauben, dass etwas, was dort verborgen ist, sich uns offenbaren wird. Geduldig zu leben bedeutet, aktiv in der Gegenwart zu leben und dort zu warten. Das hat Mose getan. Er hat gewartet, indem er Schafe gehütet hat. Er war nicht ganz passiv, aber er hat gewartet. Ungeduldige Menschen sind überzeugt, dass sie wirklich wichtigen Dingen, dass die wirklich wichtigen Dinge sich irgendwo anders ereignen. Und deshalb wollen sie die gegenwärtige Situation loswerden und woanders hingehen. Geduldige Menschen aber wagen es, dort zu bleiben, wo sie sind. Warten ist also nicht passiv. Zu ihm gehört es, das Wachstum von etwas, was sich innen entwickelt, zu fördern. Und gerade dieses innere Wachstum, das durfte Mose erfahren in seinem geduldigen Warten. Auch wenn Gott schweigt, auch wenn er 40 Jahre lang schweigt, heißt das nicht, dass er unbesorgt und untätig war. Gott kümmert sich immer um die Seinen und er bereitet auch Mose im Verborgenen vor für seinen späteren Dienst. Und das ist einfach beeindruckend, meine Lieben, zu sehen, wie Gott in seiner Geschichte wirkt. Als Folge seines Versagens verbrachte Mose 40 Jahre in der Wüste. Aber genau da veränderte ihn Gott. In der Abgeschiedenheit lernte er Demut, Unterordnung und Geduld. Und alle diese Eigenschaften, die brauchte er später für seine Leitungsaufgabe. Können wir anhand dieses Bibelwortes erkennen, dass unsere Fehler, unser Versagen immer auch Chancen sind zur Veränderung. Keiner von uns hier ist fehlerlos, weil keiner von uns hier schon am Ziel ist. Es ist so wichtig, auf unserem Weg ehrlich zu uns selbst zu sein und unsere eigenen Defizite und Fehler nicht zu verdrängen, sondern zu erkennen und auch zu konfrontieren. Denn wenn wir das tun, da werden wir belehrbar und für Gott brauchbar. Ich möchte die Predigt beenden und uns einladen zu einer Zeit der stillen Reflexion. Vielleicht fällt dem einen oder anderen ein, wo er vielleicht letzte Woche keine dienende Demut, keine willige Unterordnung oder geduldiges Warten praktiziert hat. Mir fällt da einiges ein. Sprechen wir mit Gott darüber. Schämen wir uns nicht vor ihm, denn er kennt uns sowieso noch besser, als wir uns selbst kennen. Und bitten wir ihn, dass er gerade in der Situation, in der wir uns befinden, das kann für den einen oder für den anderen von uns eine Krisenzeit, eine Wüstenzeit sein, dass er in dieser Lage, in diesen Umständen uns durch seinen Geist verändert und uns Jesus ähnlicher macht, demütiger, fügsamer, geduldiger. Lasst uns im Stillen beten.